Herzlich willkommen mal wieder zum Idee-Quadrat-Podcast. Wir befinden uns immer noch in der Staffel zum Fachkräftemangel, auch wenn wir bei den Anfragen zu Podcasts dann wieder feststellen, dass es einen gewissen Fachkräftemangel gibt. Also die Leute sind sehr, sehr beschäftigt und dadurch verzögern sich dann manche Terminvereinbarungen dazu. Umso mehr freue ich mich aber natürlich heute hier den Podcast aufnehmen zu dürfen. Aber erstmal die kurze Begrüßung. Marion, freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, schön. Ich freue mich auch, dich mal wieder zu hören.
Ja, genau. Und wir haben eine Gästin, einen Gast, ich weiß, also gendert man das? Gendert man Gast? Keine Ahnung. Könnte man vielleicht exnovieren oder auch nicht. Und genau um das Thema geht's. Das Thema Exnovation mit der Frau, die man in Deutschland gerade dafür gewinnen kann. Und zwar Sandra Biels. Hallo Sandra erstmal.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung, zu euch in den Podcast zu kommen.
Schön, dass es geklappt hat. Und vielleicht so zum Einstieg, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, warum beschäftigst du dich mit dem Thema Exnovation?
Ja, gerne. Also Sandra Biels ist mein Name. Ich arbeite bei MIDI in Berlin. Das ist die Zukunftswerkstatt für evangelische Kirche und Diakonie. Und ich arbeite da so im Bereich Transformation. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt auf Fragen von strategischer Innovation und großen Veränderungsprozessen. Das mache ich so seit 10, 15 Jahren insgesamt schon als Organisationsentwicklerin, gerade im kirchlichen Bereich. Und ich habe in dem Feld immer wieder gemerkt, so zurückliegend, dass ich bei der Begleitung von großen Innovations- und Veränderungsprozessen in Deutschland, aber auch im Ausland, dass Innovationen zum Teil super vorbereitet sind. Da wurde Geld in die Hand genommen und Strukturen angepasst und alles Mögliche. Eigentlich standen alle Zeichen auf grün. Und manche Innovationen konnten sich dann aber trotzdem aus seltsamen Gründen nicht durchsetzen. Und das passierte irgendwie immer wieder. Und ich habe dann mal nach so einem gemeinsamen Muster gesucht, weil ich mache auch unter anderem Beratung und Begleitung im Wirtschaftsbereich. Und da war es manchmal so ähnlich, dass auch da alles eigentlich optimal vorbereitet war, aber die Innovationen konnten sich nicht durchsetzen. Und das allumfassende Muster, das ich so als kleinster gemeinsamer Nenner zwischen all diesen Prozessen festgestellt habe, war, dass es nicht an einer mangelhaften Innovation lag. Die Innovationen hatten ganz, ganz viel Potenzial. Aber das bestehende System hatte überhaupt keine Ressourcen, keine Kraft, die Innovationen überhaupt zum Blühen kommen zu lassen. Und somit habe ich gedacht, wenn einerseits Innovation das ist, dass quasi in einem System als Veränderung etwas Neues hinzukommt, dann müsste es doch eigentlich auch sowas Begünstigendes geben, was so eine Art entsprechendes Gegenteil ist. Und so ist die Exnovation in mein Leben gekommen. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und habe relativ schnell festgestellt, da gibt's irgendwie ganz wenig, nur so einzelne Fachdiskurse, zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit oder so, aber es gab irgendwie nicht so was grundsätzlich Systemisches dazu. Und dann habe ich zusammen mit einer Kollegin, Dr. Gudrun Töpfer, aus dem Bereich so Unternehmensberatung und Wirtschaftspsychologie. Mit der zusammen habe ich dann ein Buch geschrieben und das ist so das erste große deutschsprachige Grundlagenbuch zum Thema Exnovation. Und so kam es zu mir. Also nicht, weil ich den Verzicht so gut finde, sondern weil ich ein Herz für Innovation habe.
Aber ich finde, genau da liegt ja auch die große Chance von diesem Begriff. Also Innovation ist so positiv besetzt und alle wollen innovativ sein und überall ist von Innovation die Rede und jeder Projektantrag muss auch innovativ sein. Und von Exnovation hört man so wenig oder hat lange zumindest wenig gehört. Und ich finde, genau das macht irgendwie den Reiz aus, dass es ein Begriff ist, der das Potenzial hat, genauso attraktiv zu sein wie die Innovation.
Ja, man spricht sogar von sogenannten Pro-Innovation Bias. Also, dass wir auch von der Wertschätzung oder Rezeption her auch so ein bisschen geneigt sind, der Innovation immer viel, viel mehr zuzutrauen. Und das, klar, Innovation macht ja auch Spaß. Regalmeterweise haben wir Fachliteratur zum Thema Innovation. Mhm. Aber Exnovation hat einfach noch mit anderen Herausforderungen zu kämpfen und ist im Moment ja auch noch ein Begriff, der in vielen Diskursen auch noch nicht vorausgesetzt werden kann. Der erlebt jetzt gerade erst so seine Zeit, aber ich glaube, er ist jetzt an der Zeit.
Ich glaube, er fällt zumindest auf fruchtbaren Boden.
Ja, genau. Und also an der Stelle vielleicht so das, was mir, wenn ich so ein bisschen beobachte, von außen auffällt. Du hattest irgendwann, Sandra, so ein Post geschrieben, wo du gesagt hast, oh, ganz viele Podcasts, die gerade irgendwie anstehen und in der Beschäftigung sozusagen in der Szene, also Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung und so weiter, so ein bisschen das Gefühl, dass Exnovation zur neuen Management-Mode wird. Also das als Fragezeichen oder mit Fragezeichen versehen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es vielleicht in zwei Richtungen kommentieren wollen. Das eine ist, dass ich natürlich an vielen Stellen schon den Eindruck habe, dass das so die für viele jetzt auch so ein bisschen die Angst ist, dass das die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Also auch in so einer, dass man so ein bisschen zurückhaltend ist und sich da noch nicht so wirklich dem Braten traut, weil man noch nicht so weiß, inwiefern da wirklich ein Potenzial drin steckt. Und andersherum auch das Gegenteil. Man kann ja auch fröhlich an der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man das zu einer großen Projektionsfläche macht und da so viel Hoffnung dran knüpft, was der Begriff dann oder die Haltung dann auch vielleicht nicht mehr einlösen kann. Ich merke das gerade in vielen Prozessen, in denen ich tätig bin, wo es grundsätzlich um so Veränderungsprozesse im Verwaltungsbereich geht und wo man sich dann erhofft, dass Exnovation jetzt quasi das hippe Schlagwort ist, um die ohnehin schon geplanten Einsparungen jetzt so ein bisschen kommunikationsfreudiger rüberzubringen. Mhm. Und davor habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass halt Exnovation jetzt mehr als so ein plakatives Wort genutzt wird, das so neu und sexy und noch unverbraucht auf den Markt kommt, damit die bittere Pille der vermeintlichen Kürzungen oder Schließungen dann leichter über die Lippen kommt. Und davor habe ich so ein bisschen Schiss. Aber letztlich gucke ich da auch drauf als die Autorin des Grundlagenbuches für Exnovation. Ehrlich gesagt, es ist mir gerade egal, wie die Leute über Exnovation reden. Ich freue mich, dass man über Exnovation redet, weil ich sehe einfach in diesem Potenzial im Hinblick auf Konzentration und Profilierung, aber auch im Hinblick auf Entlastung eine Riesenchance. Und dieses Potenzial wünsche ich uns nach wie vor an ganz vielen Diskursen.
Das hatte ich gerade auch gedacht. Wie gut, dass wir dann heute diese Folge aufnehmen und das Thema nochmal so besetzen und den Begriff so umranden, wie wir ihn gerne verstanden haben wollen.
Mhm. Ja, genau.
Ja, danke. Genau, danke dafür erstmal. Das Buch wird natürlich in den Shownotes verlinkt, ganz klar. Und echte Empfehlung, also ich hab's auch und genau, also es lohnt sich wirklich da reinzugucken, das definitiv. Und genauso wie ihr gerade gesagt hattet, Entlastung, Überlastung, ja, die Ressourcen werden gegebenenfalls für Innovation bereitgestellt mit der Feststellung dabei, das, was du gerade am Anfang gesagt hast. Die Organisationen, in denen wir uns bewegen, sind eigentlich oder sind an vielen Stellen zumindest so ausgelastet, dass überhaupt gar kein Platz für Innovation ist. Also erstmal diese Frage gestellt werden muss, ja, gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht weg können? Wobei da die Frage wäre, was ist eigentlich Exnovation? Das schauen wir uns gleich nochmal kurz an. Und wir damit, finde ich, wunderbar dann an den Stellen anknüpfen können, auch mit diesem Fokus darauf zu sagen, ja, wie sieht's denn eigentlich in der Sozialbranche, in der Sozialwirtschaft aus? Auch da ja immer wieder diese Feststellung dabei, naja, Organisationen, auf die wir treffen, die eigentlich in Anführungsstrichen, sagen wir mal, zu 120% ausgelastet sind, die dann noch irgendwelche Veränderungen oder irgendwelche Entwicklungen angehen müssen, wo sich sofort die Frage stellt, wie soll das gelingen? Aber bevor wir da tiefer einsteigen, ganz kurzer Blick, Definition, Exnovation. Worüber reden wir hier eigentlich?
Genau, Exnovation ist ein Begriff aus den frühen 80er Jahren, geht zurück auf John Kimberley, der damals auch spannenderweise, Stichwort Sozialwirtschaft, der war im Bereich Gesundheitsmanagement unterwegs, klinisch-medizinischer Bereich in US-amerikanischen Krankenhäusern und hat irgendwie festgestellt bei seiner Draufsicht auf die Krankenhaussituation, dass scheinbar so unterschiedlich die Krankenhäuser auch sein können, die alle einen kleinsten gemeinsamen Nenner hatten, die hatten alle so irgendwie so Korridore des Schreckens oder so Räume des Schreckens, wo so altes Zeug sich angesammelt hat, was nicht mehr benutzt wurde, von dem man sich aber dennoch nicht trennen konnte. Und es gab scheinbar Gegenstände, die wurden zum Teil dann schon durch neue Geräte, die aktueller oder am Stand auf dem Puls der Zeit waren, ersetzt. Aber man hat trotzdem an dem Alten festgehalten. Manchmal, weil man einfach vielleicht auch emotional gebunden war, weil es da irgendwie, was weiß ich, mal einen Spendenlauf gab oder der Herr Professor hat sich so bemüht mit der dritten Mitteleinwerbung oder so. Aber er hat gesagt, irgendwie scheint dieses an etwas was hängen so stark zu sein, dass Krankenhäuser durchaus in Kauf genommen haben, dass da durchaus auch räumliche Kapazitäten draufgegangen sind, nur weil man sich nicht trennen kann. Und er hat gesagt, das hat bis zum gewissen Grad auch einen Hemmnisfaktor gehabt in der Entwicklung der Krankenhäuser und hat gesagt, eigentlich bräuchte es für diese Abstellkammern des Schreckens, die es in allen Systemen gibt, eigentlich einen Prozess, wo sich eine Organisation entschließt, sich ganz bewusst von Dingen zu trennen, die mal eine Innovation waren, aber jetzt diesem Anspruch nicht mehr genügen. Und das benannte er eben damals, John Kimberley, bewusst als Exnovation, um eben auch den Begriff so ein bisschen an Innovation anzulehnen. Und seitdem gab es eben, wie ich ja gerade schon gesagt habe, in verschiedenen Einzeldisziplinen und Wissenschaften immer mal wieder so Auseinandersetzungen mit dem Exnovationsbegriff. Aber das ist dann immer so sehr so nischiger Begriff gewesen. Aber in allen Ausprägungen auch immer wieder ein Begriff, der deutlich gemacht hat, das ist jetzt nicht ein Verzicht, weil es so schön ist, mit so verkniffener Verzichtslogik von etwas Abstand zu nehmen, sondern wirklich ein ganz bewusstes Reduzieren mit quasi der Korrespondenz zur späteren Innovation oder der Sicherung des Bestehenden, aber eben auf etwas hin. Und somit hängen Innovation und Exnovation sehr eng zusammen. Und deswegen habe ich auch, ich bin ja auch an der Uni tätig und mache da Lehre und Forschung. Und da ist mir eben auch immer sehr wichtig, diese Kombination zwischen Innovation und Exnovation auch deutlich als eine Verschränkung darzustellen. Das eine bedingt das andere. Manche sagen zum Beispiel sogar, Exnovation ist wie eine vergessene Phase eines jeden guten Innovationsprozesses.
Also steht sozusagen am Anfang oder irgendwo sozusagen in so einem Innovationsprozess zu sagen, ja, okay, wo, an welchen Stellen beschäftigen wir uns denn mit dem Loslassen oder mit dem Aufhören von den Dingen, und das finde ich schon auch nochmal ein relevanter Punkt, von den Dingen, die eigentlich ja, oder Dingen oder Prozessen oder Angeboten, Entwicklungen, die eigentlich mal einen sinnvollen Beitrag geleistet haben, also die eigentlich mal gut waren, ja, so bei diesen Schreckensabteilungen oder Fluren, habe ich an den Dachboden von meiner Mutter gedacht. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Wir würden einsteigen sozusagen, und die Überlegung war, ja, gibt es irgendeinen Leitfaden, irgendeine Logik, mit der wir sozusagen dieses Gespräch gestalten können? Und unsere Logik war dann nicht wahnsinnig kreativ, aber vielleicht doch passend, sozusagen vom Großen ins Kleine zu kommen. Und das würde an der Stelle bedeuten, dass wir versuchen, erstmal die, sagen wir mal, Makroebene in den Blick zu nehmen. Also zu sagen, System, Sozialwirtschaft als System, was sozusagen in der Gesellschaft als ein Funktionssystem eingebunden ist, das ist ja mit ganz, ganz vielen politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen konfrontiert, Finanzierungsfragen, die hinten dran stehen und so weiter und so weiter. Wo würdest du auf dieser Ebene, von denen die Einrichtungen ja sozusagen dann wiederum abhängig sind, ja, welche politischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen sehen, die Exnovation fördern oder behindern? Aber Marion, bitte gerne noch als Ergänzung.
Ja, ich wollte unseren Fokus nochmal lenken. Wir neigen ja immer dazu, bei spannenden Themen abzuschweifen. Und wir hatten uns so fest vorgenommen, Exnovation heute gar nicht als Stichwort generell so in den Blick zu nehmen, sondern vor allem ja auch, weil das hier die Fachkräfte-Podcast-Staffel ist, Exnovation in Bezug auf diesen Fachkräftemangel zu sehen. Also dann wäre das sozusagen diese konkretisierende und fokussierende Frage, wo auf der Makroebene könnte denn Exnovation für den Fachkräftemangel förderlich sein, uns entgegenkommen, um dieses Problem zu bearbeiten? Also das vielleicht nochmal so als Spezifizierung, weil da kann man bestimmt auch gut abschweifen und über alles Mögliche reden.
Ja, super. Danke, Marion. Also danke für die Zuspitzung. Ich versuche das trotzdem so ein bisschen zusammenzubringen, auch mit dem, was Hendrik gefragt hat. Das Lustige ist ja, wenn ich am Anfang gesagt habe, Exnovation hat meines Erachtens ein totales Potenzial der Entlastung oder Entschlackung in gerade überladenen Systemen, ist es ja lustig, dass ich nun gerade eingeladen werde bei einer Folge, wo es um Mangel geht. Weil ganz oft bin ich ja in Settings, wo Leute sagen, wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht, wir sind so überlastet, wir haben so Hamsterradgefühle, wir wissen gar nicht mehr, wie wir alles schaffen, und der Titel hier ist aber Mangel. Und da merkt man halt, die Fragestellung bei dem Fachkräftemangel ist ja auch nicht unbedingt, was fehlt uns, sondern was ist in einem System an sich zu viel geworden. Und wenn etwas zu viel in einem System ist, dann kann man das natürlich kompensieren, indem man sagt, wir haben zu wenig Helping Hands. Und dann spricht man vom Fachkräftemangel. Das heißt, allein schon die Art und Weise, wie wir diese Folge aufgezogen haben, zeigt die Rezeption des Problems gerade. So gehen wir gerade Probleme an. Das heißt, ich sage es gleich zu Anfang sehr deutlich, ich bin jetzt wirklich keine Expertin im Bereich Sozialwirtschaft und auch in Bezug auf Fachkräftemangel nicht. Aber das, was ich so im allgemeinen Diskurs aufgeschnappt habe, ist, dass ich eigentlich denke, dass wir gerade im Hinblick auf das, was wir jetzt in dieser Folge besprechen wollen, Fachkräftemangel ist dann ja in dem Sinne kein Mangelproblem, sondern ein Überforderungsproblem. Überforderung an ganz vielen Stellen, unter anderem auch durch eine totale Komplexität und auch Gleichzeitigkeit. Und wir versuchen, diese Überforderung durch quasi erhöhten Personalbedarf oder durch die Rezeption eines Personalmangels zu lösen, indem wir sagen, ach ja, dann scheinen ja die Aufgaben mehr geworden zu sein, wir brauchen mehr Leute, also können wir es dadurch lösen. Das heißt, das führt mich zu dem, was in Bezug auf Exnovation immer so ein bisschen meine These ist. Organisationen oder Systeme insgesamt, wir wollen ja erstmal systemisch drauf gucken, scheitern im Moment nicht an den Transformationen oder am Neuen insgesamt, sondern sie scheitern daran, dass zu viel des Alten bleibt. Weil wenn wir in der Zeit sind, das haben wir ja gerade schon besprochen, Pro-Innovation Bias, wir machen immer noch das nächste Projekt, wir setzen den nächsten Prozess auf, hier wird ein Scaling angeschoben, da ein neues Angebot, hier wird noch ein Kanal eröffnet. Das heißt, wir sind in der Kultur im Moment von einem Add-on. Hartmut Rosa sagt, wir sind eine Gesellschaft im Modus der Steigerung. Wenn wir so immer nur an Probleme drangehen, liegt das ja also total auf der Hand, dass man Systeme und die Menschen in ihnen früher oder später so an einen Kollapspunkt bringt. Weil du kannst ja in einem System nicht immer nur hinzufügen. Und unsere Logik, das dann allein durch zusätzliche Fachkräfte lösen zu wollen, ist ein Problem. Ich glaube zwar auch, wir haben ein riesen Fachkräfteproblem, aber zu denken, dass wir quasi dieses immer mehr dann einfach auch mit immer mehr Menschen kompensieren können, ist ein Teil des Problems. Und somit würde ich sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Und das führt mich eben zu dem, was ich mit Exnovation in erster Linie verbinde. Damit wir zukunftsfähig aufgestellt sind in Organisationen und damit wir auch in einem guten Gleichgewicht sind und in einem klugen Einsatz von Ressourcen, und damit meine ich Human Resources, aber auch finanzielle Ressourcen, brauche ich aber andersrum auch ein gutes Händchen dafür, nicht nur Dinge neu zu starten und nicht nur Bewährtes weiterzuführen, sondern in dem gleichen Maße ganz, ganz strategisch auch darüber nachzudenken, Dinge zu beenden und Dinge zu lassen. Und das ist eine ganz essentielle Leitungsaufgabe in den nächsten Jahren, denke ich.
Damit sind wir nur schon fast sozusagen aus meiner Perspektive eigentlich auf der Meso-Ebene, also der Organisationsebene, dann angekommen. Hier, und da hängen wir oder hänge ich immer wieder dran, bewegen wir uns ja, oder sozusagen nochmal kurzer Einschub davor, ich gebe dir total recht bei dem Ganzen, wir können nicht immer mehr machen und glauben sozusagen, mit mehr Menschen würde es funktionieren. Gerade sind wir in der Situation eher, naja, okay, wir versuchen den Status quo zu halten und das klappt schon nicht sozusagen an der Stelle, was es ein bisschen tricky macht. Aber wir sind auf der systemischen oder gesellschaftlichen, politisch-gesellschaftlich-rechtlichen Ebene in so vielen Fahrtabhängigkeiten gefangen, also ja, die Sozialgesetzbücher SGB 1 bis 12 oder noch mehr, also genauso, bin jetzt kein Rechtsexperte, geben genau vor, was zu tun ist. Die Veränderung davon dauert ewig. Die Abhängigkeiten sozusagen der Leistungserbringer, also der Organisationen der Sozialwirtschaft von den Kostenträgern, also kommunaler Seite, Jugendämter, whatever, sozusagen ist festgeschrieben in diesen Gesetzesdingen und so weiter und so weiter. Und an der Stelle, da wird dann oft ja irgendwie von Bürokratieabbau gesprochen und kommt vielleicht noch das Thema Digitalisierung mit rein, wenn das doch dann alles irgendwie so einfach funktionieren würde und so weiter und so weiter. Und ich habe oft das Gefühl so, also da passiert, also oder ich stelle mir dann die Frage, warum passiert da so wenig oder kann da in diesen systemischen, auf dieser systemischen Ebene so wenig passieren? Sind es die Fahrtabhängigkeiten oder wie würdest du da drauf schauen?
Ja, genau. Also das wäre jetzt so, ich hatte mich jetzt sehr spezifisch in Richtung Marion entwickelt, aber ey, dann will ich die auch nochmal Genüge tun. Also genau, da wären jetzt mal zwei Felder zu nennen. Das eine in systemischer Hinsicht ist natürlich einfach gut nach Luhmann die Trägheit des Systems. Wir wollen eigentlich auch immer gerne Autopoiesis-mäßig, dass alles so schön bleibt, wie es ist.
Weitergeht.
Und selbst Menschen, die sehr innovativ begabt sind, haben aber trotzdem irgendwie ein gewisses Ansinnen, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Und dementsprechend sind natürlich die von dir angesprochenen Fahrtabhängigkeiten da total virulent. Das sind Normen, Gesetze, die ganzen juristischen Fahrtabhängigkeiten, das sind infrastrukturelle Fahrtabhängigkeiten, also auch Fragen von Verwaltung, von Dokumentationspflichten und so weiter. Dann sind das organisationale Abhängigkeiten, eben auch, da spielen dann oftmals natürlich auch so kulturelle und auch individualpsychologische Sachen rein, eben auch so Sachen wie, ja, bei uns macht man das halt so oder das haben wir immer schon so gemacht. Und dementsprechend, wenn wir eben wie so ein Träger Zug immer so auf Schienen von dann rollen, ist natürlich jedes kleine Abkommen vom bisherigen Weg immer eine Störung für ein System. Und dementsprechend versuchen wir natürlich immer alle diesen Zug immer schön am Laufen zu halten. Und jede auch noch so kluge Entscheidung davon bis zum gewissen Grad abzuweichen und nun einmal eine Weiche einzusetzen und einen anderen Pfad einzuschlagen, ist einfach eine Belastung für ein System. Und dementsprechend versuchen wir das möglichst zu vermeiden. Und der Druck muss relativ groß sein, damit sich für uns sozusagen Fahrtabweichungen lohnen. Und das sind an vielen Stellen eben diese systemischen Gründe, die dafür sprechen, dass eben jede Form von Veränderung, das ist aber auch bei Innovation genauso, da geben sich Innovation und Exnovation fröhlich die Hand. Beides hemmt eben in einem System eine Veränderung in der Hinsicht. Und das andere sind einfach ganz stark psychologische oder individualpsychologische Dispositionen, die in allen von uns drin sind, mal stärker, mal schwächer ausgeprägt, aber so Dinge wie zum Beispiel emotional verbundene Identitätsbindungen zum Beispiel. Also ich sage da immer gern das Beispiel Status Quo-Verzerrung. Wenn Menschen sich nicht von Dingen trennen können, hat das ja oftmals auch damit zu tun, dass sie sich nicht vordringlich von dem trennen, was alle anderen Umstehenden im Raum erkennen. Also für mich ist ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel IKEA-Regale mir angucke. Es gibt ja wenig Prüfstellen, die so heftig sind für Beziehungen, für Freundschaften, für Familien, wie ein Einkauf bei IKEA und das danach anschließende Aufbauen des errungenen Stückes. Und man hat dann in dem Moment natürlich, man fängt sich an zu streiten, weil irgendeine Schraube nicht passt. Man haut sich noch gegenseitig auf den Daumen und klemmt sich noch irgendwas ein. Das heißt, bis das Ding erstmal steht, musste ich wirklich Blut, Schweiß und Tränen investieren und habe auch meine Geschichte mit diesem Möbelstück. Und wenn es dann endlich mal steht, Menschen in mein Wohnzimmer einlade, dann sehe ich, wenn ich das Regal anschaue, meine Blut, Schweiß und Tränen. Das ist eine wirkliche Errungenschaft. Mhm. Und die anderen Menschen sehen aber einfach nur ein schnödes IKEA-Regal. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, das ist jetzt so eine totale emotionale Soße, die ich jetzt über Dinge gieße. Das ist doch wahrscheinlich nur, was weiß ich, wenn Erfinderinnen und Erfinder ein Herz haben für ihr eigenes Projekt oder so. Aber das lässt sich wirklich in allen Branchen überall abbilden. Ich habe zum Beispiel vor kurzem im öffentlich-rechtlichen Senderbereich einen großen deutschen Sender beraten im Hinblick auf deren Senderrevision. Da hängen Menschen auch an Radiosendungen, als hätten sie das mit ihren eigenen Händen erschaffen. So. Und ich glaube, diese Fragen von Status Quo-Verzerrung, dass das, wo ich mein Herz dran hänge, mir in einem viel größeren Maße was wert ist, spielt da alles rein. Und somit, ja, es gibt einerseits die systemischen Sachverhalte, die eben allgemein in allen Systemen des sozialen Miteinanders da reinspielen. Und andersrum haben wir an vielen Stellen auch einfach als einzelne Menschen mit Dingen nochmal eine ganz andere Identifikation und emotionale Bindung. Und das ereignet sich zum Teil aber auch in Sozialgefügen. Und dann hängt man manchmal auch als Gruppe an etwas in einem vollkommen fast irrationalen Maße.
Und bedeutet, dass um quasi diese, sagen wir mal, gesellschaftlichen Systeme, Fahrtabhängigkeiten und so weiter zu verändern, es unabhängig von allem Entscheidungen bräuchte, aus dann wahrscheinlich der politischen Ebene, die sagt, okay, wir wollen Dinge nicht mehr in Kauf nehmen aller Widerstände, die damit dann zustande kommen. Und wenn man sich dann so die aktuellen politischen oder sozusagen auch das politische System anschaut, was ja sozusagen darauf angelegt ist, quasi gewählt werden oder nicht gewählt werden als binärer Code, der hinten dran steht, zu sagen, naja, okay, dann will ich doch lieber gewählt werden. Also behalte ich lieber alles das, was sozusagen da ist, trete keinem irgendwie entsprechend auf die Füße und lass das mal alles lieber so, wie es ist, mit dann eben den Entwicklungen dabei. Dadurch sammelt sich eine ganze Menge Krams an, der so in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird. Du hattest, und das vielleicht sozusagen als letzte Frage dann auf dieser Ebene, du hattest eben das Bild von, ja, wir müssten dann auf ein anderes Gleis, ja, also sozusagen, wir müssten die Weiche stellen oder überhaupt die Weiche nehmen. Da hatte ich nur so diesen Gedanken dazu, naja, dafür müssten wir ja überhaupt wissen, wohin wir wollen. Also sowas wie Also hätten wir ein Bild von einer Zukunft, beispielsweise des Sozialsystems, wenn man das mal hier wieder so in den Fokus nimmt, und sagen, ja, okay, das wollen wir, dann wäre es doch wahrscheinlich einfacher möglich, diese Weichen zu stellen. Und das wäre dann so eine gesellschaftliche Frage, ja, welche Vision wollen wir? Barrierefreiheit, Inklusion, hin und her. Also bräuchte so eine Weiche quasi oder das Bild der Zukunft.
Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, dass insgesamt eine Anpassung auf eine Richtung sich ja auch ereignen kann, wenn ich noch gar nicht so wirklich das Endziel klar habe. Aber ich glaube, die Bereitschaft, sich auf den neuen Weg und auf eine vielleicht ruckelige Weichensituation einzustellen, steigt natürlich in einem System, wenn ich nach wie vor den Eindruck habe, ich weiß zwar noch nicht so wirklich, wohin es geht, aber ich weiß, das ist ein guter und sinnstiftender Weg. Und ich merke das ganz oft im Moment, dass ich, wenn ich mit Institutionen arbeite, dass ich ganz oft sage, wollen wir erstmal so eine Phase von Purpose-Arbeit machen. Weil wenn ich für mich ganz, ganz klar habe, wofür ich im Kern eigentlich da bin, was mein Ziel, mein Zweck, mein Business Case, meine Richtung ist, dann kann ich natürlich viel leichter für mich eruieren. Erstens, was muss ich beibehalten, weil man einfach mit einem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn man das nicht weitermachen würde. Dann weiß ich aber auch ganz stark, was ich gegebenenfalls hinzufügen müsste, wo weitere Innovationen noch notwendig sind. Aber aus einem klaren Purpose-Bild ergibt sich ja auch, was hinderlicher Ballast ist und was ich tunlichst loslassen soll, weil es mich sonst eher behindert und mein Vorankommen eher noch erschwert. Und dementsprechend ist, glaube ich, diese Frage nach dem Zielpunkt gar nicht unbedingt das Wichtige, weil in fluiden Zeiten kannst du nicht mehr linear Zielpunkte festlegen und genau festlegen, wo du dann rauskommst. Aber die Leute, die mit dir im Zug sitzen, müssen wissen, ah, der Herr Epe, der hat so halbwegs eine Ahnung und gemeinsam sind wir auf dem Weg. Und ich glaube, diese Form von Sicherheit haben gerade viele Leute nicht. Ich arbeite da gerne mit dem Bild des Geländers. wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, mit einer Firma, mit einer Organisation, mit einer NGO und die zwar merken, sie haben eine große Unzufriedenheit und auch einen Veränderungsdruck, aber zumindest haben sie irgendeine Form von Sicherheit, weil sie wissen, so haben wir das schon immer gemacht, dann kann denen quasi klar sein, dass es so in Zukunft nicht weitergeht. Aber wenn der einzige Halt das ist, wie sie es bisher gemacht haben, wird man die Leute nicht davon überzeugen können, sich auf ein Zukunftsbild einzulassen, weil das in dem Moment keine Sicherheit gibt. Das heißt, ich kann natürlich Gruppen nur motivieren, sich mit mir auf diesen neuen Pfad einzulassen, indem ich denen eine andere Form von Sicherheit anbiete. Und für viele Gruppen ist in dieser Zwischenphase, wo sich noch nicht so gut zeigt, wie sich in Zukunft das nächste Geländer anschließen wird, ist in diesem kurzen Zwischenstück, wo ich kein Geländer habe und kurz freihändig laufen muss, ist der Halt dann die Institution selber und die ist am klarsten zielgerichtet greifbar, indem allen klar ist, wofür sie da sind und was der Purpose ist. Weil das schweißt die Gruppe dann zusammen und daraus kommt die Sicherheit.
Ich hänge noch so ein bisschen an diesem selbst aufgebauten Regal. Das ist ja, kann
Zeig
ich total nachvollziehen.
Zeig mal deine beiden Daumen.
Die sind noch da.
Nee, sind noch da, okay.
Wenn ich das jetzt übertrage mit dem, was du gerade gesagt hast, dann heißt das ja, ich baue mein altes Regal noch nicht ab, solange ich noch nicht sicher bin, dass ich ein neues kriege. Aber mit dem diese emotionale Verbindung, die ich zu meinem selbst aufgebauten Regal habe, die kann ich ja nicht einfach durch ein neues Regal ersetzen. Daran hänge ich so ein bisschen und frage mich, würde mir das vielleicht leichter fallen, mein altes Regal abzubauen, wenn ich A, die Sicherheit habe, dass ich ein neues aufbauen werde oder aufgebaut bekomme und B, diese Erinnerung an diese Beziehung zu meinem alten Regal, was in dem Fall ein total blödes Beispiel ist, erhalten kann. Also beispielsweise, keine Ahnung, es gibt noch irgendein Foto von dem Aufbau und dem damals verbundenen Daumen und das packen wir in irgendeine Kiste mit lustigen Erinnerungen und gucken alle 20 Jahre mal rein oder so, dann ist diese Verbundenheit, die werfe ich dann nicht mit dem alten Regal über Bord, sondern die kann ich irgendwie behalten und vielleicht ist das, weiß ich nicht, ob das schon wieder überholt ist in der Exnovationsforschung, aber ich glaube, ganz oft geht es ja auch um genau Anerkennung, um Verbundenheit und gerade in Paarung mit dieser Sicherheit kann ich mir gut vorstellen, dass das ja so eine, hat so zwei Seiten, ne?
Ja, ich habe ja gerade mich bemüht, deutlich zu machen, dass ganz oft Innovation und Exnovation zusammengedacht werden. Es gibt natürlich nur manche Situationen, wo sich ein Exnovationsdruck ergibt und ich mich von etwas trennen muss, aber noch nicht klar ist, was an die Stelle tritt. Das heißt, ich kann mich noch nicht darauf verlassen, dass das neue Regal mindestens genauso schön sein wird, weil es das vielleicht noch nicht gibt. So, das gilt es auch zu gestalten. In jedem Fall tut man aber gut daran, sich nochmal mit dem anderen alten bisherigen auseinanderzusetzen und sich davon gut zu verabschieden. Und das mutet manchmal so ein bisschen banal an, ist aber wirklich nicht zu unterschätzen, weil an vielen Stellen sind Prozesse des Loslassens und Beendens auch wirklich wie kleine Trauerprozesse. Ich erzähle da immer gerne eine Geschichte. Ich bin ja in meinem ersten Beruf evangelische Pastorin gewesen und habe auch eine gewisse Zeit in einer ganz klassischen Gemeinde gearbeitet. Und da, wo ich tätig war, wurde der Gemeinderaum renoviert und ich habe mit einer Gruppe von Leuten den Raum ausgeräumt, bevor da die Parkettschleifmaschine durch ist. Und es gab in dem Raum ein Holzkreuz, so ein Kruzifix an der Wand. Und das war wirklich meinem ästhetischen Empfinden nach potthässlich. Also es gibt ja ganz schöne Kreuzesdarstellungen, das war jetzt wirklich nicht so wirklich mein Style. Und ich habe gedacht, now's the chance, now's the time. Ich muss jetzt einmal mutig sein. Und als wir dann mit diesem Team, das waren so ältere Damen, die dann da mitgeholfen haben, als wir dann in dem Raum waren, habe ich dann mich in die Ecke dieses Holzkreuzes bewegt, um es halt von der Wand zu nehmen und einzupacken. Und habe dann gesagt, ach, jetzt wo ich sehe, ich wollte immer schon mal fragen, was ist eigentlich die Geschichte von diesem Kreuz? Und das Lustige war, also alle drucksten dann rum, keiner sagte so richtig was und die eine ältere Dame, nachdem sie 10 Minuten ihre Schuhe angeguckt hat, hat dann all ihren Mut zusammengenommen und hat dann gesagt, ja, wenn Sie es so sagen, Frau Pastorin, dann will ich auch ehrlich antworten. Ich glaube, ich spreche für alle. Wir finden das alle hässlich. Und dann haben wir uns alle darüber unterhalten und es war klar, es gibt keine Geschichte. Alle finden es hässlich. Keiner hat sich je getraut, das anzusprechen, weil alle immer Angst hatten, sie würden irgendjemandes Gefühle irgendwie verletzen. Und es war für alle die mega Entlastung. Wir haben das Kreuz verschenkt an einen anderen Ort und die haben sich sehr darüber gefreut. Und wir haben gemeinsam dann aufgrund dieser Leerstelle uns dann um ein neues Kreuz kümmern können, das allen entsprach. Und ich glaube, dieser Schritt ist wichtig, dass ich noch bevor ich weiß, was da neu hinkommt, ich den Leuten eine Chance biete, einmal darüber nachzudenken, was das Ding bisher für eine Berechtigung hatte. Und sollten sie irgendeine emotionale Bindung haben, dass man die dann sagen dürfte. Mhm. Und also das ist für mich immer so eine Standardgeschichte, weil ich hatte wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt riesen Widerstände generiere und dass es ein Riesendrama ist. Und faktisch waren letztlich alle erleichtert und zufrieden, als es dann weg war.
Mhm. Ja, das hat sich ja sehr schön aufgelöst. Sehr gut.
Ich finde, an der Stelle kann man gut, sagen wir mal, auf Organisationsebene nochmal spezifisch überleiten, weil diese Geschichte mit dem Kreuz hat mich gerade daran erinnert oder sozusagen, wo ich gerade dran gedacht habe, ist alles, was nicht in die Kommunikation des Systems kommt, existiert für das System nicht. Also ja, wenn man da wieder systemtheoretisch draufschaut, ja, zu sagen, naja, okay, irgendjemand muss sich in Anführungsstrichen trauen oder aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, okay, Bereich XY oder das Angebot oder der Prozess, den wir irgendwie hier liegen haben, lass uns doch mal darüber nachdenken, ob der noch so sinnvoll ist. Also, ja, so dieses in die Kommunikation bringen in Organisationen, um damit überhaupt sozusagen an der Stelle Exnovationsmöglichkeiten in Gang zu bringen. Und an der Stelle ist es ja vielleicht schon sozusagen ein Thema, naja, wer bringt die Dinge, die gegebenenfalls weg müssen, sollten, können, in die Kommunikation? Also ist es ein Führungsthema?
Genau. Also ich glaube, da sprichst du schon das an, worum es mir am Anfang ging. Also ich glaube nicht, dass wir in dem Sinne einen Mangel haben, sondern wir haben ein zu viel und wir bekämpfen es gerade mit dem Diktum vom Mangel. Also ich glaube, ohne mich da wirklich auszukennen, aber so Sachen, was wir schon ansprachen, dass es so Dokumentationspflichten gibt und dass das alles total komplex ist mit 1000 Formularen und Dinge, die man ausfüllen muss. Dass wir alle diese Meetings kennen, die bei uns immer die Wiedervorlage automatisch in den Outlook-Kalender setzt und uns ist eigentlich klar, this meeting could have been an email und man denkt sich jedes Mal, wenn man da sitzt, was ist das hier für verschwendete Zeit? Oder dass wir uns an ganz vielen Stellen so zusätzliche Kanäle gönnen mit, was weiß ich, Parallelprojekten ohne klare Priorität und Aufgabe und man lässt die Dinge einfach laufen, investiert total viel Man and Women Power und Aufwand, aber es trägt faktisch nichts aus. Oder es gibt ja auch so ganz viel so historisch gewachsene Sachen, die eigentlich überhaupt keine Relevanz mehr haben, weil die aktuell gar nicht mehr greifen. Aber man hält das Angebot halt noch vor, weil hat man ja immer schon so gemacht. Mhm. Und dann hat man manchmal auch, was weiß ich, doppelte Strukturen in Trägerschaften oder Einrichtungen oder so, dass dann auch noch komplett alles von dem, was ohnehin schon zu viel ist, dann auch noch gedoppelt ist und dann auch noch die Komplexität erhöht. Und somit glaube ich, das Problem ist quasi nicht, dass wir nicht zu viel, also nicht genug machen. Also es fehlt, glaube ich, in der Sozialwirtschaft nicht an Engagement, sondern es fehlt an der Erlaubnis, etwas zu beenden. Und somit ist das, was fehlt, du fragtest nach der Leitungsaufgabe, ich glaube, da sind zwei Teile drin. Das eine ist, strategische Entscheidungen so vorzubereiten und mit allen gemeinsam im Boot so zu konzipieren, dass sie auch wirklich eine faktische Entlastung schaffen, aber zweitens dann auch eine Leitungsebene, die das dann auch wirklich durchkämpft, weil man braucht für Exnovation in gewisser Weise auch, das möchte ich mal ein bisschen flapsig sagen, man braucht da Eier für. Exnovation ist halt nicht, was man eben mal so nebenbei macht und im Gegensatz zu Innovation schafft Exnovation auch selten Helden. Also wir könnten jetzt bei Innovation, wenn ich sage, oh, was sind so inspirierende Vorbilder und Idole aus dem Innovationsbereich, ja, dann könnten wir jetzt so holter die Polter 10 tolle Menschen sagen, die unser Leben verändert haben durch die wunderbaren Innovationen, die sie vorangebracht haben. Aber wenn ich andersrum frage, wer hat unser Weltbild verändert durch wirklich konsequentes Weglassen und Beenden, da müssten wir erstmal überlegen. Mhm. So, und dementsprechend haben wir das im Mindset noch nicht drin. Und bis dieser Kulturwandel sich bei uns als Haltung und Perspektivwechsel durchgesetzt hat, brauchen wir eine stabile Leitung, die das genau als Verantwortung trägt und dafür sicherstellt, dass eine Struktur da ist, dass wir nach und nach immer mehr auch in ein Exnovationshandeln reinkommen können in Organisationen.
Ja, und das gilt wahrscheinlich noch mal mehr, wenn wir auch mit Fachkräftemangel darüber reden, dass eigentlich gar keine Ressourcen da sind, um sich mal zu fragen, ist das eigentlich zu viel? Kann das eigentlich weg? Und ist die ganze Zeit, so ist es zumindest, wird es uns immer wieder gespiegelt, die Leute wie im Hamsterrad rennen und gar nicht innehalten und sagen, warum renne ich hier eigentlich die ganze Zeit? Insofern wird es ja noch mal mehr Leitungsaufgabe zu sagen, ich schaffe den Raum dafür, dass wir uns diese Frage überhaupt mal stellen können. Auch wenn wir das Gefühl haben, das können wir uns gerade gar nicht leisten.
Genau, Marion. Und ich glaube, an der Stelle braucht es dann wirklich die Entlastung. Und an der Stelle haben wir gerade einen Fachkräftemangel. Mhm. Weil wer Menschen gerade im Bereich der sozialen Wirtschaft echt halten will, der muss ja genau in diesen Hamsterrad-Situationen entlasten. Also das geht ja, weil wenn wir das schon so verkaufen wie, ach ja, hätten Sie sich mal ein bisschen mehr angestrengt, Frau Müller, das ist ja wie Hohn für Leute, die ja die ganze Zeit schon die extra Meile gehen. Und somit eine Entlastung kriegst du dann wirklich nur durch konsequentes strategisches Lassen und nicht durch ein Motivationstraining und durch einen Obstkorb. Also du musst die Leute ja dann auf einem anderen Level entlasten. Und die Form des Entlastens muss auf einer Leitungsebene nochmal strategischer durchdacht und konzipiert und dann eben aber auch mit Stamina durchgesetzt und durchgehalten werden.
Ja, spannend. Ich habe das Gefühl, gerade im Moment geht's gar nicht mehr so sehr um Obstkörbe und motivieren und du schaffst das schon, sondern eher darum, aber was, Frau Müller, Sie schaffen das nicht, dann machen Sie das doch mit KI, dann ist das alles viel effektiver. Ja. Also wir packen quasi gerade noch was drauf und verlagern das Problem aber damit ja noch mehr zu den Einzelnen und individualisieren strukturelle Probleme, anstatt sie anzugehen.
Ja, ja, genau, ja, gebe ich dir recht.
Ich meine, Thema KI können wir gleich sozusagen nochmal einen Schwenk hinmachen. Ich würde noch an einem Punkt hängen davor. Du hattest Sandra angesprochen, ja, das Mindset ist noch nicht so weit und deswegen muss es sozusagen in Anführungsstrichen auf Leitungsebene oder strukturell verankert sein. Und ich habe nur gedacht, brauchen Organisationen ein CEO, also den Chief Exnovation Officer, also eine Rolle explizit, die dafür zuständig ist, da drauf schaut, dass exnoviert werden kann, die Ansprechpartnerin dafür ist, die entsprechenden Entscheidungsbefugnisse gegebenenfalls, die entsprechenden Zuständigkeiten hat?
Ja, ich würde jetzt gut juristisch antworten, es kommt drauf an. Ich glaube, in gewisser Weise kann man das relativ deckungsgleich zu so einem Chief Innovation Officer deuten. Da ist es, glaube ich, gut, wenn nach und nach sich in Organisationen jetzt durchsetzt, dass es auch eine Person gibt, die explizit das als Expertise hat und diese Expertise auch mit eintragen kann und dann eben analog zu Innovation dann eben für Exnovation zuständig ist. Aber genau wie im innovativen Bereich, dürfen wir natürlich auch nicht den gleichen Fehler machen und dann denken, ja, da ist ja der Herr Müller für zuständig, jetzt kann ich mich zurücklehnen und einfach weiterhin alles so machen wie bisher. Denn dieses, wir lassen immer noch alles weiterlaufen, wir lassen immer noch alles mitlaufen, das sind die großen Hindernisse im Moment in großen Systemen. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass wir einerseits Menschen haben, die Entscheidungsmacht haben und eine gewisse Qualifikation, um solche Themen, als virulente Themen in einem System immer wach und oben zu halten. Aber gleichzeitig muss eben dafür gesorgt werden, dass ich ein gewisses Problembewusstsein bei allen Menschen im System habe und die auch die Erlaubnis haben, Fragen von Beenden, von Loslassen, von Verlernen, von Deinvestieren, von Ausschleichen eben auch als Themen anbringen zu dürfen, ohne dass es als illoyal oder faul oder zu wenig identifiziert ausgelegt wird. Und somit, ja, es braucht wahrscheinlich Fachleute, die dafür verantwortlich sind, aber nicht auf Kosten von uns allen, dass wir dann denken, ja, dann muss ich ja nichts mehr beitragen, sondern faktisch muss das Hand in Hand gehen.
Ja, ich denke nur sozusagen dabei, in Organisationen sozusagen bestehen ja da Beharrungskräfte, Kultur, Muster und so weiter und so weiter. Also das ist ja sozusagen diese Mindset-Seite, wenn man das mal so nennen will, zu sagen, ja, eigentlich sind wir alle dafür zuständig, das wissen wir auch alle, aber ich traue mich nicht als Hendrik, ja, jetzt hier was anzusprechen, weil ich dafür in Anführungsstrichen in meiner Rolle dann wieder in der Organisation nicht zuständig bin. Und an der Stelle sozusagen zu überlegen, strukturell etwas zu verankern, also entweder eben, also CEO als Chief Extrovation Officer ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, vielleicht eher zu sagen, naja, okay, immer dann, wenn etwas neu etabliert wird, eingeführt wird, neue Prozesse, neues Angebot, neue irgendwas, gleichzeitig also oder sofort strukturell mitzudenken, eine Zuständigkeit dafür festzulegen, wer dafür verantwortlich ist, das Ding auch wieder abzuschaffen. Also so, ja, dass man im Grunde genommen nicht auf diese persönliche, ja, eigentlich müssten wir das alle so, aber keiner traut sich zu kommen, sondern zu sagen, okay, wie kann man strukturell in Organisationen dieses Thema Exnovation stärker verankern?
Ja, genau, aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sind das zwei verschiedene Ebenen. Die Beispiele, die du jetzt gemacht hast, das war ja schon sehr stark ins Operative. Da können wir vielleicht ja auch noch drüber reden, wie man das praktisch umsetzen kann. Mhm. Aber die Frage ist ja, wo im System eine Zuständigkeit ist, diesem wichtigen Thema eine Relevanz beizumessen und das jeweils immer einzuspielen in strategische Entscheidungen und dazu beizutragen, dass ein gewisses Problembewusstsein da ist. Und da glaube ich schon, dass so eine Art Lobbyismus für Exnovation wichtig ist, weil, und da sprachen wir ja gerade drüber, das Thema ist nicht sexy, es ist anstrengend, wir haben Beharrungskräfte, es gibt Widerstände und gleichzeitig braucht es eben auch eine gewisse Identifikation von den Einzelpersonen, weil so stark kann ja gar nicht dieser Grundwert Exnovation erarbeitet werden in der Grundkultur, dass ich quasi nicht eine Bereitschaft von den Einzelnen haben müsste, weil man kann ja nicht die ganze Zeit mit der Rute hinter den Leuten stehen und drauf hoffen, dass dann alle auch immer schön alles lassen. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, wie ich es anpacke. Also zum Beispiel Franzi Kühne, die ja bei Edding auch das Thema Exnovation toll eingeführt hat, die hat zum Beispiel in allen Prozessen eingeführt, dass wenn, ich meine, eigentlich ist es ja in der Projektplanung auch drin, Projekt heißt ja pro Ickere, ich werfe von hier, pro Jackere, ich werfe etwas nach vorne. Ich lege jetzt schon vor mir liegend den Punkt fest, wo der aufkommt und ich gestalte im Projekt diesen Zwischenbereich. Das heißt, eigentlich müsste ja immer klar sein, dass das nach hinten hin befristet ist. Und Franzi Kühne hat mit ihren Teams festgelegt, dass es immer Punkte gibt, wie so eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum, dass quasi ein Team an einem festgelegten Zeitpunkt auf das Projekt nochmal wie so eine Art Revision macht und guckt, läuft das alles gut, machen wir so weiter, war es ein schöner Versuch und wir beenden das an dieser Stelle. Und dadurch, dass du das zu einer Kulturfrage machst, nimmt quasi die Hemmnis ab, weil du dem dann so den Schrecken nimmst und es ist eine deutlich größere Gesprächsbereitschaft da und es ist nicht immer gleich so mit dem großen Loslassen aufgeladen. Mhm. Und von daher, an dem Beispiel, finde ich, kommt dann beides zusammen. Das ist einerseits was sehr stark Operatives, aber die Grundstruktur ist angelegt, weil halt klar ist, die Menschen haben das Recht dazu, diese sozusagen gedanklichen Sticker an Dinge dran zu kleben und haben auch die Erlaubnis, kritisch nachzufragen und zu sagen, ist das noch gut oder kann das weg?
Mhm. Kann das weg? KI? Sollen wir KI exnovieren?
Oder einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es noch oben drauf kommt, anstatt was wegzulassen?
Also Hintergrund von dieser, ja, also eben die, wir haben uns ja auch schon länger mit auseinandergesetzt, Mario, und du schreibst gerade eine Hausarbeit da zum Thema und so weiter und so weiter. Schaffen wir tatsächlich dann mit dem, was neu dazukommt, also ja, wir haben jetzt hier künstliche Intelligenz in allen möglichen Facetten und Ausprägungen und so weiter und so weiter, auch sinnvoll, wir hatten hier schon im Podcast Julian Löhe, mit dem wir über das Thema explizit gesprochen haben, aber die Feststellung an vielen Punkten, ja, Wir gestalten Workslop, wie sich das dann nennt, also produzieren irgendwas, was wiederum mehr Arbeit produziert, um es zu kontrollieren, um nachzuvollziehen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Fördermittelstelle, also wo Fördermittelanträge reingehen, der sagt, seit der letzten Ausschreibung, die da ist, sind die Anträge explodiert sozusagen, also die Anzahl der Anträge. Wir können die mit unserem Personal gar nicht bewältigen, also überlegen wir, die KI-Anträge mit KI bewerten zu lassen und bearbeiten zu lassen. Also bewegen wir uns da nicht dann auch irgendwie, also auf der einen Seite
gerade vielleicht noch als Stichwort, wir reden dann auch noch über IT-Sicherheit, wir reden über Finanzierung von dem Ganzen, das braucht auch alles noch zusätzlich Personal und
Ressourcen,
Zeit und Geld. Ja. Also genau, und Nachhaltigkeit sowieso, Wasser und Energie und so, also wird das besser mit KI? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier aufrufen, das ist ein Riesenthema.
Nein, wir machen das nur ganz, ganz kurz streifen nur. Wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns, ja.
Naja, also ich bin da ehrlich gesagt, ihr scheint da viel tiefer im Diskurs drin zu sein. Ich bin dann eher gespannt und später von euch lernen zu können. Ich hätte vielleicht meine 2 Cent dazu wären, dass das eine ist, das spracht ihr ja schon an, diese vermeintliche Arbeitserleichterung und Effizienz kommt eben oftmals daher, leider mit dem negativen Kollateralschaden, dass man erstmal sehr, sehr viel Zeit investieren muss, bis es sich dann auszahlt. Mhm. Und oftmals ist das dann eben nicht eine Frage von Effizienz, sondern so Fragen wie, zahlt das auf unsere weitere Qualität ein? Meint das weiterhin unsere Werte? Wie steht das zu unseren Beziehungen? Stärkt das unsere Identität? Stichwort auch Salutogenese, wenn es immer mehr wird oder so. Da muss, finde ich, KI auch erstmal liefern, damit man wirklich feststellen kann, ob das eine Erleichterung ist oder nicht. Und der andere Punkt ist aber für mich bei so Fragen von KI, ist es grundsätzlich was zum Kern an sich gehört und was den weiter freilegt. Und ich merke im Moment, dass diese KI-Diskussion auch, finde ich, wie so eine Art Scheindiskussion ist, weil oftmals nutzen wir KI dann für Aufgaben, die aber eigentlich gar nicht Teil unseres Kernjobs ist. Mhm. Und das ist dann mehr so, es führt uns im Grunde genommen noch weiter weg von dem, worum es eigentlich geht. Und wir haben dadurch eine Erleichterung, das dann noch besser nebenbei machen zu können. Und dementsprechend würde ich immer bei KI wirklich nochmal kritisch hinterfragen, auch da wieder, es geht immer wieder um Purpose. Wenn ich für mich klar habe, dass ich an vielen Stellen irgendeine Form von Verwaltungsschritte existenziell brauche, dann kann ich ja KI nutzen, um irgendwelche sinnlosen Formulare auszufüllen. Aber grundsätzlicher wäre dann doch erstmal die Frage, warum muss man 500 Formulare ausfüllen? Ja. Und da habe ich irgendwie noch nicht so ein Gespür dafür, inwiefern das dann uns wirklich weiterhilft oder nur in diesem Dschungel der immer mehr und komplexer werdenden Arbeitsschritte dann noch ein Workload obendrauf ist. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, eher von euch zu hören, was ihr sagt.
Ich habe nur einen Gedanken dazu, weil du das gerade gesagt hast, Arbeitsschritte dazu. Ich würde es Beschäftigungsschritte nennen. Also die Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung finde ich da ja ganz passend. Das ist ja diese Purpose-Diskussion, die hinten dran ist, zu sagen, was ist denn eigentlich Arbeit, die wir hier leisten und wo haben wir reine Beschäftigung mit Dings, wo wir ja beschäftigt sind, aber keinen Schritt weiterkommen. Entschuldigung, Marion, du wolltest gerade rein.
Ja, ich wollte zurück überleiten zu unserem eigentlichen Leitfaden für dieses wunderbare Gespräch.
Ach stimmt, wir haben einen Leitfaden.
Ja, genau, wir waren ja auf der Makroebene irgendwo unterwegs und jetzt gerade hat Sandra wunderbar übergeleitet zu den 500 Formularen, die auszufüllen sind. Und die Frage, ist das eigentlich notwendig? Und da geht mir auch immer die Frage durch den Kopf, das hat viel mit Sicherheit zu tun. Also wieso gibt das irgendeinem Amt oder irgendeinem Träger oder irgendjemand anders vielleicht die Sicherheit, wenn Formulare ausgefüllt werden zu dieser Kerntätigkeit, von der du auch gerade sprachst, Sandra, und kann man da vielleicht andere Lösungen auch entwickeln? Das ist jetzt wieder keine so ganz einfache Aufgabe für Organisationen, deshalb Makroebene. Aber wer soll es denn sonst tun, wenn nicht die Individuen und die Organisationen, da irgendwas in die Wege zu leiten, da überhaupt drüber zu reden und hinzukommen, Dinge in Frage zu stellen und wegzulassen in Zukunft. Und das ist ja auf jeden Fall ein Riesenbatzen in dieser ganzen Fachkräftemangeldiskussion. Die ganze Bürokratie, das ist ja ein Riesenthema.
Ja, total. Also wie gesagt, ich mache manchmal Sachen gerade im Verwaltungsbereich und man packt sich da ja echt an den Kopf, wenn ich jetzt als fachfremde Person dann oftmals eingeführt werde in die jeweiligen Workflows, worum es da geht, dann sitze ich da nur noch kopfschüttelnd da, weil die mir versuchen zu erklären, warum das Sinn macht, was sie machen und dass es aber auch eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und wir sitzen dann irgendwann nur noch kopfschüttelnd da und merken, das hat alles überhaupt keinen Sinn, weil sich das alles nur aus so einer Binnenlogik generiert. Und im kirchlichen Bereich gibt es, finde ich, für diesen Sachverhalt, dieses Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung, gibt es das schöne Fachwort des protestantischen Erschöpfungsstolzes. Das heißt, wenn wir keinen Sinn mehr in der Arbeit sehen, dann sagen wir aber zumindest, oh, ich war ja aber auch so beschäftigt. Und dann generiert man den Sinn nur noch über Zeit. Also man sagt dann, ich habe da so viel Zeit rein investiert. Das hat dann natürlich überhaupt keine Aussage in Bezug auf die Wirkung oder auf die Relevanz. Aber zumindest sagt man, man sei so beschäftigt gewesen. Und dementsprechend, ich gebe dir vollkommen recht, die Frage ist, wie du es umsetzt. Und auch hier würde ich wieder sagen, so ein klassisches Ad-Ad. Das heißt, einerseits brauchst du bei den Menschen, die wirklich eine Entscheidungskraft und Macht haben, ein Zugeständnis, dass sie Dinge auch durchsetzen und auch mutig daran festhalten. Aber um diese Strategien zu entwickeln, müssen die sehr nah an den Bedarfen der Leute dran sein. Und also ich kann mich erinnern, dass ich mal gezwungen wurde, mit so einem Content-Management-System zusammenzuarbeiten, also das zu nutzen, was komplett fremd war von dem Workflow, den ich bearbeiten musste. Aber es wurde ja nun mal gekauft und nun war es ja da und dann muss damit gearbeitet werden. Und ich glaube, solche Entscheidungen, dass zum Beispiel man Software nutzt, die komplett artfremd ist oder dass man Hardware hat, die nicht praktikabel ist oder dass man Arbeitsschritte hat, die nicht mehr aktuell sind oder nicht relevant sind für das jeweilige Arbeitsfeld. Das gibt's ja überall. Und die einzige Möglichkeit, das wirklich zu vermindern oder im Idealfall zu lösen, ist, die Expertise der Menschen, die damit arbeiten, mit in die strategischen Entscheidungen einzuziehen. Und von daher muss es eine Ad-Ad-Lösung sein. Es kann nicht nur von der Basis kommen, weil die oftmals kein Mitspracherecht haben und eben auch nicht mandatiert sind, Einfluss zu nehmen. Und gleichzeitig, wenn ich das nur auf einer Chefebene hochdelegiere und sage, da liegt die Verantwortung, die haben dann vielleicht viel Mandat, aber leider wenig Ahnung. Und somit, das liegt in der Natur der Sache, dass deshalb die Prozesse eben komplex und langwierig sind.
Ja, ich habe gerade nur aufgeschrieben, irgendwie dazu so eine, also interdisziplinäre und hierarchieübergreifende Gruppe sozusagen, die dann dafür quasi ein Mandat auch bekommt, als Gruppe Entscheidungen treffen zu können, die eben auf der einen Seite fachlich, auf der anderen Seite aber sozusagen strategisch passend sind sozusagen, um damit dann Dinge exnovieren zu können.
Ich hab zum Beispiel zusammengearbeitet mit Leuten in der Stadtverwaltung in Mainz. Die haben ganz stark von Papier auf digital umgeschoben oder umgestellt, wo man sich jetzt ja denkt, für so klassische kommunale Verwaltung ist das ein Quantensprung sondergleichen. Und da zum Beispiel auch zu merken, an welchen Stellen die welche strategischen Schritte gegangen sind, die mussten halt nochmal neu überlegen, wie man diesen Systemwandel auch als einen Kultur- und Identitätswandel in diesem System so aufsetzt und skaliert, dass man die Leute mitnimmt. Und da musst du halt nochmal anders überlegen. Das ist nicht wie, ach, was weiß ich, in der Kantine gibt's ab jetzt eine halbe Stunde später die Bockwurst, sondern du musst halt wirklich bei den Menschen auch in kulturellen Ebenen dann nochmal die ganze Herangehensweise bearbeiten. Das ist eine Frage der Identität auch.
Ja. Sollen wir abbiegen in Richtung Zielgerade und fragen, was ich denn jetzt selber weglassen kann?
Ja, ich habe gerade noch gedacht, eigentlich sind die Zeiten doch super, Sandra. Du hast vorhin gesagt, nur wenn der Druck sehr groß ist, kann das gelingen. So sinngemäß habe ich mir das gemerkt. Der Druck ist ja scheinbar gerade sehr groß. Das heißt, wir haben eigentlich ideale Ausgangsvoraussetzungen, um in gute Exnovation zu kommen.
Ja, ich habe gerade wirklich den Eindruck, dass das so ist. Also ich merke gerade anhand der, also wie oft ich zu dem Thema eingeladen werde und auch besonders aus welchen Richtungen die Anfragen kommen, merke ich auch irgendwie, dass das Thema wirklich eine gewisse Virulenz und auch Relevanz hat. Und freue mich eben, dass das nicht nur eben, das war ja die Eingangsfrage von dir, Hendrik, ist das jetzt so der nächste große Trend und der zieht dann vorbei? Oder kann das wirklich auch so eine Art grundsätzliche Bewegung sein, die uns auf einem quasi grundsätzlicheren Level auch eine Frage, eine Form von Entlastung und auch Konzentration oder Profilierung schenken kann. Und von daher, ich glaube, im Moment ist es dran. Und gerade in diesen fluiden Zeiten, wo wir so gar nicht mehr in so unsicheren Zeiten gar nicht mehr so wissen, wie die nächsten Jahre uns, die uns bevorstehen, so aussehen werden, ist halt diese Frage von dem, was erhaltenswert ist und was eben Ballast ist und lieber gelassen werden soll, sind eben, glaube ich, die wichtigen Fragen. Und wenn wir einfach nur weitermachen wie bisher und alles weiterhin beibehalten, dann entscheiden wir uns damit auch gegen die Zukunft. Und somit Exnovation ist ja dann keine Sparmaßnahme, sondern wirklich eine Entlastungsstrategie, die Organisationen und Firmen wirklich zukunftsweisend aufstellen kann.
Ja, oder die gesamte Gesellschaft. Also ja, wenn man da so an das ganze Thema Klimaentwicklung und so weiter denkt, dann ja, ist das natürlich auch noch ein Riesending, was hinten dran ist. Ich würde trotzdem nochmal die Frage stellen, also sozusagen wieder zurück ins ganz kleine Mikroebene. Haltung. Was kann ich tun als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sagen wir mal hier dann ganz konkret in einer sozialen Einrichtung, Thema Fachkräftemangel, die Stelle wird nicht besetzt, ich muss sozusagen doppelt arbeiten, ich erlebe das immer wieder bei meiner Frau, die da irgendwie in der Krippe arbeitet, dann Personalausfall, da lagern sich ja nicht die Akten auf dem Schreibtisch, sondern da sind die Kinder trotzdem zu betreuen, so. Wie ist das sozusagen, ja, also wie kann ich an dieses Thema weniger machen, rangehen als Individuum auf so einer ganz individuellen Ebene?
Also auf so einer individuellen Ebene, wenn ich da jetzt so ganz zum Beispiel so niedrigschwellig rangehen würde, kann man ja zum Beispiel mal so rangehen, wir haben das im Buch genannt, Kill a Stupid Rule, weil wir da ja tolle Leute hatten, die von ihren jeweiligen Fachexpertisen da was beigesteuert haben. Und Kill a Stupid Rule im Sinne von, wenn mir schon was auffällt, wo ich in meinem normalen Workflow immer die extra Meile gehe oder wo ich in meinem Portfolio immer noch etwas vorhalte, was eigentlich in dem Sinne keine Relevanz mehr hat, da wirklich mal experimentell das mal zum Thema zu machen, entweder ganz für mich alleine auf einem individuellen Level, aber vielleicht auch in der Abteilung oder so und da mal drüber ins Gespräch zu kommen. Oder einfach mal zu sagen, wollen wir bei dieser Sitzung mal einmal hinterfragen, ist das überhaupt ein Meeting, was nach wie vor Sinn macht? Oder Hand aufs Herz, ist es vielleicht so eine This meeting could have been an Email-Ding? Mhm. Und dann Dinge auch vielleicht nicht gleich so für alle Ewigkeit so verabschieden und sagen, ja, das war ja auch von Anfang an schlecht, sondern vielleicht einmal testweise aussetzen und einfach mal sagen, wir machen mal über den Sommer eine Pause und im Herbst treffen wir uns nochmal, dann gucken wir, was hat uns eigentlich gefehlt oder braucht es vielleicht aber anders oder so, dann hat man eine andere Gesprächsbereitschaft und das sind so niedrigschwellige kleine Sachen.
Dann und kann ich natürlich auch eine Erfahrung. Also Entschuldigung, genau, dass ich dir unterbreche, aber wir haben es ja vorhin auch viel von Sicherheit gehabt. Und
ganz genau.
Ist das denn jetzt die richtige Entscheidung, das Meeting für immer abzusagen oder ist es nicht vielleicht eine total gute Idee und gibt Sicherheit zu sagen, hey, wir setzen mal aus und dann gucken wir uns das an und dann können wir sagen, wie sich's angefühlt hat ohne Meeting und das gibt ja total viel Sicherheit.
Genau, dadurch hast du wieder das Heft in der Hand, weil du ja selber steuerst und nochmal anders auch einen Zugang hast in Bezug auf die Gestaltung in der Zukunft. So, das ist jetzt so individuell, aber individuell kann ja auch operativ und strukturell heißen. Das heißt, ich kann natürlich auch zum Beispiel in einem Team sagen, wollen wir einfach mal in Bezug auf alle Projekte und alle Veranstaltungen oder alle Produkte, die wir neu ins System packen oder die wir skalieren wollen, einfach Stopp-Formate etablieren. Und gar nicht, weil wir dem nicht zutrauen oder weil wir schon von vornherein mit so einer Negativität da drauf gucken, sondern weil wir einfach nochmal engmaschiger drauf gucken wollen und weil wir unsere Kräfte nicht sinnlos verbraten wollen. Und dass man einfach zum Beispiel so eine Best-Before-Mindesthaltbarkeits-Sticker-Logik nutzen kann, das ist dann eine strukturelle Frage, die kann ich als Individuum einbringen, als einen Vorschlag und gegebenenfalls machen andere dann mit. Oder eben auch Fragen von Projektinventuren, dass man sagt, ey, wollen wir mal einmal Tabula Rasa machen, wir machen mal Projekttag, wir drucken mal alles aus, gucken mal und dann gucken wir, was ist sinnvoll, was sollten wir weitermachen, was sollten wir ausbauen. Da gibt es ja dann auch Tools, Starfish zum Beispiel, um das auch als Methode dann in irgendeiner Weise auch strukturell zu begleiten. Und dann eben wirklich deutlich an diesen Punkten immer wieder deutlich machen, wo liegen eigentlich unsere Prioritäten? Was haben wir für Werte? Was sind Leitentscheidungen? Was sind Kriterien, nach denen wir entscheiden? Was behalten wir bei? Was muss neu hinzukommen und was lassen wir? So, und der dritte Punkt ist dann natürlich auf einem individuellen Level, wenn ich als Individuum leite, dann ist es natürlich eine Leitungsentscheidung, die dann kommen muss. Und dann müsste man sich im Hinblick auf Exnovation in der Sozialwirtschaft dann fragen, wer darf eigentlich stoppen? Oder wer darf hinterfragen, ob etwas beendet werden kann? Wer schützt gegebenenfalls unliebsame oder schwierige Entscheidungen? Wer stärkt den Rücken, das auch durchzuziehen und durchzuhalten, auch gegen Widerstände und Hindernisse an? Wer kümmert sich um diese ganze Bearbeitung der etwaigen Fahrtabhängigkeiten oder Widerstände? Und wer nimmt sich das auf den Zettel, das zum Beispiel zu kommunizieren und die anderen dafür zu gewinnen? Wir haben ja schon über Lobbyismus gesprochen. Und an der Stelle vielleicht, also so als kleiner Werbeblock, die Zukunftswerkstatt, bei der ich in Berlin arbeite, MIDI, wir haben so eine Art Toolkit entwickelt, Toolkit Exnovation. Da sind 70 Methoden drin zum Thema Exnovation. Von so ganz kleinen Sachen, die man in so Sitzungsformaten ganz digital einstreuen kann, bis hin zu größeren Methoden, die wirklich längere Prozesse begleiten können. Und natürlich, ich spreche mit Menschen, die im Bereich Organisationsentwicklung ihre Brötchen verdienen. Und das möchte ich euch nach wie vor nicht abspinstig machen. Es gibt, glaube ich, viele Prozesse, wo man Leute wie euch braucht, um da wirklich auch mit professioneller Begleitung an die Hand genommen zu werden. Aber es gibt auch durchaus kleinere und umrissenere Schritte, die man mit unseren Methoden auch durchaus nutzen kann. exmove.de, vielleicht könnt ihr das ja auch in die Shownotes machen. Ich glaube, da ist es uns gelungen, Methoden zusammenzusuchen, die mit viel Erfahrung und eben auch die etabliert sind, die Menschen eben helfen, entweder für sich selber mit Selbstevaluation oder eben mit Gruppen und dann eben in Anleitung und Begleitung, das für sich selber umzusetzen. Und man kann mit dem Material quasi sofort in den ersten Schritten anfangen, Exnovation in der eigenen Organisation umzusetzen, im ganz Kleinen und im Größeren.
Das ist ja vielleicht sogar viel einfacher, als sich eine Organisationsberatung einzukaufen.
Definitiv.
Und wenn es dann kompliziert wird, kann man die immer noch fragen.
So nämlich.
So nämlich, genau. Wird auf jeden Fall verlinkt, also in den Shownotes auf jeden Fall reingepackt. Ja, da haben wir das definitiv dann mit drin. Zum Abschluss. Also ja, wir sind wieder einen großen Ritt gegangen von dem sozusagen ja systemischen Blick, Makroebene auf die Gesellschaft, Fahrtabhängigkeiten, rechtliche Abhängigkeiten, Organisationsstrukturen bis hin zum Individuum, die Frage, ob Exnovation eine Managementmode ist und so weiter und so weiter. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen, wo du sagen würdest, das wäre gerade so aus diesem Themenbereich Fachkräfte, Mangel in Anführungsstrichen, noch relevant gefragt zu werden?
Oh, ich finde die Frage ja immer schön und dennoch überfordert sie mich jedes Mal immer wieder aufs Neue. Ihr habt mich so schön, um bei dem Geländerbild zu bleiben, am Geländer des Gespräches entlang geführt, dass ich jetzt gar nicht, dass mir gar nicht aufgefallen wäre, dass wir was umschifft haben. Aus meiner Sicht nicht. Aber ich bin wirklich gespannt, was ihr aus der Perspektive Sozialwirtschaft noch weiter erarbeitet. Von daher bin ich jetzt auch schon auf die nächsten Folgen gespannt, die ich dann selber hören möchte.
Mhm, ja. Super Werbeblock.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Also es lohnt sich. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Nee, ich hatte Ganz am Anfang hatte ich gedacht, so auch dieses ganze Thema, naja, wenn man sich die Entwicklung der Sozialwirtschaft anschaut, dann sind das wunderbare Treppendiagramme, die immer weiter nach oben gehen. Ja? Kita-Ausbau, Ganztagsausbau, Ausbau der, was weiß ich, stationären Angebote und so weiter. Und dass aus diesem immer mehr ein dann irgendwo Mangel resultiert, liegt auf der Hand. Ja, so irgendwie, das ist so wieder dieses Thema vom Anfang. Wir können nicht einfach immer mehr machen und glauben, das würde immer so weitergehen, ja, an der Stelle. Ja. Von meiner Seite aus, liebe Sandra, ganz herzlichen Dank dafür. Marion, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwie Dinge, wo du sagen würdest, haben wir vergessen in unserem Leitfaden? Ja, wir hatten einen Leitfaden.
Nee, den haben wir wunderbar bearbeitet, unseren Leitfaden. Und schön, dass du dich so gut am Geländer geführt hast. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch und danke dir für deine Zeit.
Danke sehr.
Ich danke euch. Ich springe mit euch im Idee-Quadrat.
Genau, so nämlich.
Sehr schön.